Drachengabe.
Ein Buch von Thorsten W. Burisch. Die Leseprobe, zu finden auf der Internetseite des Papierfresserchens Verlag, wird gelesen von Emilia Fratalone, 12 Jahre.
Halb dunkel und erdrückend eng zog sich der Tunnel dahin. Nur kleine, sporadisch angebrachte Luftschächte ließen ein paar wenige Sonnenstrahlen in den staubigen Gang fallen. Das gebündelt eintretende Licht war deutlich das Herabrieseln loser Erde von der niedrig hängenden Stollendecke. Zu einer anderen Zeit wäre selbst hier unten die Luft klar und rein gewesen, doch irgendetwas ging dort oben vor sich. Irgendetwas Großes, Schweres brachte die Erde zum Erzittern. Das Dröhnen und Krachen vermischte sich mit einem bedrohlichen Brüllen. Je weiter man den Tunnel entlang ging, desto lauter wurde es. Und je lauter es wurde, desto deutlicher bogen sich die in regelmäßigen Abständen angebrachten Stützbalken mit äußerst beunruhigenden Geräuschen vom brechenden Holz durch. Was auch immer dort vor sich ging, man war gut beraten, sich fernzuhalten. Doch der eigene Wille war ohne Bedeutung. Es ging weiter, immer näher an das nervenzermürbende Szenario heran. Der Lärm wurde so laut, dass es in den Ohren schmerzte. Doch hörte man nur noch etwas anderes. Erst bruchstückhaft und kaum wahrzunehmen, dann aber zunehmend klarer und deutlicher. Es war ein Mann. Er schrie aus Leibeskräften. Er fluchte und drohte, er schimpfte und verhöhnte. Aber in einigen unregelmäßigen Abständen unterbrach er sein Geschrei und schwieg. Kurz darauf flammte das Getöse, das sich an der Oberfläche abspielte, unheilvoll auf. Das Gebrüll war eindeutig der Ausdruck unbändiger Wut, dem jedes Mal ein Fauchen folgte, ähnlich wie das einer Katze, nur weitaus lauter und bedrohlicher. Anschließend quoll ein warmer, stickiger und nach Schwefel riechender Gestank den Stollen hinauf. Da! Ein Huschen am Ende des Ganges. Ein Mann, nun wieder laut greifend, lief den Querstollen entlang. An dem kurzen Moment seines Erscheins ertönte ein Schrei, lauter und schriller als alles vorher gehörte. Es war ein Name, das war sicher. Doch lag so viel Angst und Panik in der Stimme, dass er nicht deutlich zu verstehen war. Wieder brüllte irgendetwas an der Oberfläche auf, was nun schon so nah war, dass man die in der Luft liegende Schallvibration selbst hier unten spüren konnte. Doch dieses Mal war es nicht nur ein brüllender Aufschrei vor Wut, sondern auch ein durch Schmerzen verursachtes, klagendes Jaulen. Nur einen Augenblick später ertönte abermals das angstschweißantreibende Fauchen, nun jedoch lauter und unheilvoller als die vorhergegangenen Male. Fast im gleichen Moment erfolgte eine kochend heiße Druckwelle, die so stark war, dass sie ihn nach hinten umwarf. Für einen kurzen Moment war es schwarz. Als es wieder heller wurde, war der Blick gen Stollendeck gerichtet. Die Holzstützen waren von der unglaublichen Hitze angesenkt. Dünner, hellgräulicher Rauch stieg aus ihnen hervor. Unter größter Anstrengung fuhr die Sicht an der Tunnelwand entlang zum nur nicht mehr weit entfernten Ende. Langsam legte sich der aufgewirbelte Sandstaub und gab den Blick zum Quergang wieder frei. Es war unter sowie oberhalb der Erde ruhig geworden. Nur langsam schlürfende Schritte, verdeutlicht durch das aneinander entlang Kratzen von Metall, durchbrach die Stille. Eine Gestalt, gebückt gehend und mit gesenktem Kopf, erschien am Stollenende. Sie drehte sich ins Blickfeld und sah hoch. Es war ein Mann, zumindest das, was noch von ihm übrig war. Er trug eine Rüstung vor seinem Brustkorb, die bis zum Hosenansatz ging und in zwei schmalen Streifen über die Oberschenkel endete. Sie war völlig verformt und zum Teil gerissen. Seine Beine und Arme waren nur mit einer dicken Lederschicht überzogen worden, die nun an manchen Stellen durchgebrannt war, sodass blutige Flecken darunter zum Vorschein kamen. Seine Hände und sein Gesicht aber wiesen keinerlei Art von Schutz auf. Auch der kleine Helm auf seinem Kopf hatte keinen Gesichtsschutz. Und so hing die Haut an allen Stellen, die der erbarmungslosen Hitze frei ausgesetzt waren, in schwarz verkohlten Fetzen herunter. Zum Teil waren die Wunden so tief, dass man die Knochen hätte sehen müssen, wenn nicht auch sie mit schwarzem Ruß belegt. Vom ganzen verstümmelt und geschundenen Körper stiegen dunkle Rauchschwaden auf. Es war ein Anblick des Grauens. Der Mann sank auf die Knie und fiel vornüber in den sandigen Boden. Bewegungslos blieb er liegen, während sich der erneut aufgewirbelte Staub um ihn hüllte. In diesem Moment zerriss ein Aufschrei die aufkommende, beängstigende Stille. Er war so grell, so laut und vor allem so hoch, dass es einem durch Mark und Bein fuhr. Mit einem Ruck setzte sich Dantra auf. Sein Herz raste und sein Atem war so schnell wie der eines Hundes, der in sengender Hitze seit Stunden seinem Herrn zu Pferd gefolgt war. In seinem Kopf drehte sich und seine Gedanken wirbelten durcheinander. Was ist passiert? Wo bin ich? Wer hat da so geschrien? Die erleichternde Erkenntnis, nur ein Traum, es war nur ein Traum, ließ ihn wieder ruhiger werden. Nach einem weiteren, kurzen Moment des Orientierens fand er zurück in seine momentane Situation. Ach ja, sie haben mich an dieses ekelhafte Loch gesperrt. Mürrisch legte er sich wieder zurück auf das recht spärlich vorhandene Stroh, das als Bettunterlage dienen sollte, und zog sich die kratzige Pferdedecke bis über die Ohren, in der Hoffnung, so etwas der feucht-nassen Kälte zu entkommen. Die Tage waren schon der Jahreszeit entsprechend warm, doch kühlte sich in den Nächten immer noch deutlich ab. Und da das einzige Fenster in Form eines Oberlichts ohne Verglasung war und es keinerlei Heizmöglichkeiten gab, war Dantra der Kälte hier unten schutzlos ausgeliefert. So war es auch kein Wunder, dass die Decke, obwohl sie stank, ihn wie ein Nadelkissen am ganzen Körper stach, zumindest für diese eine Nacht sein bester Freund geworden war. Allerdings war es auch nicht schwer, Dantras bester Freund zu werden. Nicht etwa, weil er leicht zu beeinflussen war und er jeden, der es hätte hören wollen, als besten Freund bezeichnet hätte. Ganz im Gegenteil. Er hatte einen ausgeprägten Dickkopf, der ihm schon oft Ärger eingebracht hatte. Eine eigene, nicht gerade positive Meinung über seine Mithälfte, wie er sie nannte, und den Mut, auch einmal gegen einen größeren und offensichtlich ihm überlegenen Gegner die Fäuste zu heben. Und das sind leider nicht die Tugenden, die Freundschaften förderten. Dessen war sich Dantra wohl bewusst. Aber seine Zeit hier war begrenzt, und so wollte er sich nicht verbiegen lassen, weder für eine Freundschaft, die eh nicht ehrlich gewesen wäre, noch für die Schwester Oberin, auch wenn ihm dadurch das Leben hier drin erheblich erleichtert worden wäre. Das Häufchen Stroh unter ihm war kaum in der Lage, Wärme zu speichern, geschweige denn die vom Steinfußboden aufsteigende Kälte abzuhalten. Und da die Chance, nach seinem aufwühlenden Traum nochmals einzuschlafen, äußerst gering war, setzte er sich wieder auf und wickelte sich seinen besten Freund fest um. Seine Gedanken über das im Schlaf Gesehene verblassten, als er an die Ereignisse vom Vortag dachte. Er hatte sich wieder einmal geprügelt und sollte zur Strafe, oder wie man hier sagte, um Buße zu tun, den Rest des Tages in seiner Kammer verbringen. Eine erzieherische Maßnahme, die er bereits gewohnt war und die er in keiner Weise als lästig empfand. Ganz im Gegenteil. So musste er die Anwesenheit seiner ungeliebten Mitschüler wenigstens nicht mehr tragen. Aber dieses Mal war es anders. Er war wesentlich aufgebrachter als sonst, nachdem Schwester Gildrach, eine verbitterte alte Frau, bei der man den Eindruck hatte, sie würde jeden Tag aufs Neue ihren Eintritt in den Ort bereuen, die Tür hinter ihm geschlossen hatte. In Gedanken vertieft, flüsterte er sich vor sich hin. Der Rabe, er muss es gewesen sein. Urplötzlich prallte etwas mit einem lauten Klacken, keine Armlänge vor seinem Kopf entfernt, an die Wand. Er zuckte zusammen und hob reflexartig die Hand schützend vor sein Gesicht. Noch bevor er sah, was ihn fast getroffen hätte, schimpfte er los: Verdammt! Gefolgt von einem gen Himmel gerichteten: Entschuldigung. Er hasste es, wenn ihn etwas erschrak, aber deshalb in einem Gotteshaus zu fluchen, war natürlich auch nicht richtig. Diese Einsicht half ihm jedoch wenig, wenn sein Mund mal wieder schneller als sein Verstand war, was er da sehr oft vorkam. Daher versuchte er, durch sofortige Reue Schadensbegrenzung zu betreiben. Dantra richtete sich auf, um zu sehen, was seinen verbalen Ausrutscher verursacht hatte. Er war seinem Alter entsprechend groß. Bei der letzten, jährlich durchgeführten Untersuchung des Hausarztes war er auf fast 6 Fuß gekommen. Er war schlank und ohne sichtbare Gebrechen. Kurz, ein ganz normaler Junge. Er ging zu einem tauben Ei großen Stein, der 2 Schritte vor ihm zum Liegen gekommen war. Als er ihn aufhob und ansah, verengten sich seine Augen, und in Richtung Oberlicht brummelte er: Rantracht, du Mistkerl, auch du wirst irgendwann dein Haupt vor mir senken. Rantracht war sein größter Widersacher, und es war nicht selten, dass die beiden aneinander gerieten. Dantra wusste, dass er heute Morgen mit Essensdienst dran war. Diese Aufgabe enthielt unter anderem, Eier aus dem Hühnerstall zu holen, der im Innenhof stand. Die Gelegenheit, einen Stein von den Schwestern unbemerkt durch das Oberlicht zu schießen, das zum Hof hin auf Bodenhöhe gemauert war, würde sich Rantrach nicht entgehen lassen. Dessen konnte sich Dantra sicher sein, denn er hätte an seiner Stelle genauso gehandelt. Charakterlich waren sie sich halt sehr ähnlich. Aber dennoch, oder gerade deswegen, empfanden sie eine große Abneigung füreinander. Er spürte, wie der Zorn vom Vortag erneut in ihm aufflammte. Er schloss seine Hand um den Stein und holte aus. Mit voller Wucht warf er ihn in Richtung Oberlicht. Dieser streifte dummerweise während seines Flugs die Kellerdecke, anstatt das Fenster zu treffen, traf er nun mit einem erneut lauten Klacken an die massive Kellerwand und wurde daraufhin zurückgeschleudert. Dantra versuchte erneut, Deckung hinter seinem Arm zu finden. Nur war es dieses Mal vergebens. Der Stein traf ihn an der Stirn, direkt über seinem rechten Auge. Der sogleich folgende Schmerz ließ ihn jämmerlich aufschreien. Er fasste sich an die Stirn und schaute anschließend in seine Hand. Blut war nicht zu sehen, aber bemerkte recht schnell, dass die Wucht des Aufpralls trotzdem Wirkung zeigen würde. Erst war die Folge seiner Torheit rot. Kurz darauf wechselte sie in ein mit seinen Augen farblich abgestimmtes Blau. Und das Ganze wurde außerdem noch durch eine buckelförmige Beule abgerundet. Diese ließ sich, zu seinem großen Bedauern, auch nicht durch seine relativ langen, struppigen, dunkelblonden Haare verdecken. Beinahe wäre ihm ein weiterer Fluch über die Lippen gekommen, hätte sich nicht in diesem Moment ein Schlüssel von außen im Schloss gedreht. Die schwere Eichentür öffnete sich mit einem leisen Kratzen und